EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo liebe Retail-Lovers, ich freue mich, euch heute wieder mit neuem Content zu versorgen. Wie jeden Mittwoch spreche ich hier im Podcast mit Menschen aus dem Handelsumfeld. Heute zu Gast ein Unternehmen, das man kennen sollte. Davon solltet ihr schon mal gehört haben. Man sollte wissen, was die so machen. Denn sie haben mit über 100.000 Kunden in Deutschland, ich spreche von Businesskunden, nicht Endkunden, über 2 Millionen Kunden in Europa, mehrere Millionen weltweit, einfach eine Riesenreichweite und Zugriff auf sehr viele Daten. Ich spreche von unserem Supporter Stripe. Stripe ist eine Infrastrukturplattform für Geldbewegungen. Wer jetzt nur an die Anbindung von neuen Zahlungsmethoden denkt, der muss weiterdenken oder einfach diese Podcast-Folge hören. Ich spreche mit dem Head of Product Dach Julius Danek unter anderem über Stablecoins, Payments als Enabler und die Hausaufgaben, die man bezüglich Agentic AI machen sollte.
Ich liebe es, von Payment Managern zu reden, weil wenn man sich die Legacy-Lösungen anschaut, die auf dem Markt rumgeistern zum Teil, da tun die mir echt leid. Ja, also es ist kein einfacher Job, weil Payments oft in Unternehmen stiefmütterlich behandelt wird und im Endeffekt nur eine Unterstützungsfunktion ist. Bei Stripe sehen wir das ein bisschen anders. Wir bauen Tools, die Payment Manager beflügeln und ihnen Superkräfte verleihen.
Mein Name ist Caro Martens und ich blicke mit euch gemeinsam hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Dienstleistungs- und Handelsunternehmen. Meine erste Frage an Julius: Was macht man als CTO der CSU?
Das ist mal eine geile Eingangsfrage. Als CTO der CSU, tatsächlich ziemlich viel habe ich gemacht in der Zeit. Es ging hauptsächlich darum zu überlegen, wie man Politik datengetriebener gestaltet. Das heißt, wie binde ich Daten besser in die Entscheidungen in der Politik ein? Wie nutze ich die Daten, die ich als CSU über meine Mitglieder habe oder die auch öffentlich verfügbar sind? Wie benutze ich das zum Beispiel, um meine Kommunikationsstrategien oder dann eventuell zu einem späteren Zeitpunkt auch den Wahlkampf besser zu gestalten? Und natürlich auch, wie überlege ich dann, wie Technologie innerhalb meiner Organisation besser zum Einsatz kommen kann? Also ein tolles Beispiel ist, die Union hat ja eine Türwahlkampf-App mal gebaut mit einer externen Agentur. Wie kann man solche Kapazitäten auch intern aufbauen? Das sind so Fragen, mit denen ich mich da beschäftigt habe.
Ja, ich muss gestehen, ich gucke ja immer auf die LinkedIn-Profile, wenn ich mich auf meine Gäste vorbereite, logischerweise. Und ich bin da echt drüber gestolpert, weil mir war nicht klar, dass eine CSU einen CTO hatte. Und deswegen ist das ganz klar für mich gewesen, dass das die Eingangsfrage ist. Heute bist du Head of Product Dach bei Stripe, bist verantwortlich für die Anpassung und Weiterentwicklung von Stripes Produkten im Dachraum. Du hast schon 2 Unternehmen gegründet, hast mehrere Jahre als Director of Product bei Yipit Data in New York gearbeitet und du hast einen Masterabschluss vom MIT. Was ist denn so der rote Faden, der sich durch deine beruflichen Stationen zieht? Was ist so das, was dich antreibt?
Ja, wenn das so alles auflöst, klingt das erstmal nach recht viel. Aber tatsächlich, ich habe als Kind immer schon sehr gerne mit Lego gespielt und diesen Drang, neue Sachen zu bauen, neue Felder zu entdecken, Sachen neu zusammenzustöpseln, um etwas zu erstellen, zu schaffen. Das ist das, was mir auf einer ganz hohen Metaebene am meisten Spaß macht. Und ich habe mich persönlich dabei am besten ausleben können im Software- und Technologiesektor. Aus den einfachen Gründen, also ich habe Economics und Finance studiert, am MIT habe ich auch Finance gemacht hauptsächlich. Habe aber die Hälfte von meiner Zeit dann mit Computer Science oder Informationstechnologien verbracht, Coding-Kurse belegt am MIT. Und habe mich einfach verliebt in den Fakt, dass man auf seinem Keyboard Code erstellen kann, der in einem Texteditor einfach ist. Und dieser Code kann sich dann zum Beispiel in eine Applikation umwandeln, in eine Web-App oder in eine Mobile-App. Und man sieht das, was man geschaffen hat. Es ist wie der künstlerische Erschaffungsprozess. Und das gepaart mit Problemen von Kunden zu lösen, das macht am meisten Spaß. Ja, also wenn man ein Produkt erstellt, das von Kunden benutzt wird und die sagen, boah, das ist ja geil. Oder wir sagen, was ist das denn für ein Kram? Das löst nicht meine Probleme, ich brauche das. Und das dann anzupassen und weiterzuentwickeln, ist toll. Und wenn du auf meine beruflichen Stationen blickst, alles ist irgendwie so auf der Kreuzung zwischen Finance, ja, also bei Yipit habe ich mit Hashfast viel zusammengearbeitet, jetzt viel mit Payments und finanzieller Infrastruktur bei Stripe. Also der rote Faden ist auch ein bisschen Technologie und Business/Finance. Genau.
Warum bist du nach Deutschland gegangen? Das ist das Zweite, was ich mich gefragt habe bei deinem LinkedIn-Profil. Sind nicht die USA für so einen tech-driven MIT-Absolventen viel interessanter, haben viel mehr Möglichkeiten?
Also die USA sind auf jeden Fall das Land Nummer eins, wenn es um Software und um digitale Technologien geht. Und ich glaube, es gibt einfach ein paar kulturelle Affinitäten, die die Amerikaner haben, die das einfacher macht. In Software geht es viel darum, neue Dinge einfach mal auszuprobieren. Das sagt man im Englischen so schön, just throw shit at the wall and see what sticks. Ja. Und dieses gepaart mit der Risikobereitschaft, die Amerikaner eher haben, macht es das einfacher in den USA, diese Businesses aufzubauen und auch in einem Umfeld zu sein, das das beflügelt. In Software, man probiert einfach mal Sachen aus, man kann es online stellen und schauen mal, wie die Leute darauf reagieren. Wenn es um traditionelle deutsche Tugenden geht, ja, sehr präzise, lange überlegte, genormte Produkte, ja, wie es zum Beispiel im Bauingenieurswesen der Fall ist oder in der Maschinerie. Das ist nicht ein Mindset, das unbedingt hilft dabei, Software zu entwickeln. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugter Europäer. Ich liebe unseren Kontinent, ich liebe Deutschland. Ich bin ja am Ende des Tages bin ich ein bayerischer Bur. Ja, ich möchte auch diese Tugenden irgendwie nach Deutschland bringen. Wir sind ein Land, das so viel Potenzial hat, so viele smarte Leute. Ja, wenn man Silicon Valley schaut oder auch in New York, ja, ganz in hohen Positionen sind ganz viele Deutsche, ganz viele Franzosen, ja, exzellent ausgebildet. Und warum nicht hier? Und ich möchte diesen Spirit hier zurück nach Hause bringen und ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir in Deutschland mehr nach vorne denken, partizipieren an diesen neuen Trends und uns nicht blockieren. Ja, das ist natürlich eine hehre Mission und hat viele Untersachen, die damit reinspielen. Ja, aber das war meine persönliche Motivation und ich liebe Europa einfach, muss ich so sagen.
Ja, und deine Mission, wie du sagst, lässt du, glaube ich, auch in deine aktuelle Arbeit einfließen bei Stripe. Jetzt müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern mal vermitteln, was für ein krasses Unternehmen Stripe ist. Ich muss gestehen, dass ich euch nicht so auf dem Schirm hatte, wie ich euch, glaube ich, hätte haben müssen. Nehmen wir mal an, ich arbeite als CTO bei einem filialisierten Händler im Dachraum. Ich arbeite bei einem Händler, der zuerst stationär tätig war, jetzt aber auch ein Omnichannel-Geschäft hat. Und wir treffen uns in einer Pause einer Konferenz und ich kenne euch nicht. Und wie wächst du mein Interesse, wenn wir da zusammen am Stehtisch stehen?
Also aus CTO-Sicht sollte man uns natürlich kennen und uns kennen auch fast alle CTOs, weil unser Produkt das entwicklerfreundlichste Produkt am Markt schlechthin ist. Und das ist auch gleich der erste Punkt, was ich einem CTO sagen würde, der uns nicht kennt, ist, wenn ihr Stripe implementieren möchtet, ist es einfach unfassbar einfach. Ja, also unsere APIs sind marktführend, wir haben eine tolle Dokumentation, wir sind bekannt dafür, ganz eng mit Entwicklern auch zusammenzuarbeiten. Das ist der erste Punkt, also es macht es einfacher. Du sparst die Ressourcen, weniger Leute, die sich damit beschäftigen müssen. Dann das zweite ist, wir haben wir haben eine Plattform für Finanzprodukte, ja, oder Infrastruktur, wo man verschiedene Sachen drauf machen kann. Das Wichtigste für deutschen Händler wird wahrscheinlich die Payments-Infrastruktur sein. Da sind wir weltweit führend auch. Ja, also wir haben einfach ein sehr, sehr gutes Payments-Produkt, das mehr Umsatz generiert, weniger Kosten verursacht, höhere Uptime, können wir auch gleich nochmal reingehen, was das alles bedeutet. Also von der Performance des Produkts ist einfach auch sehr gut. Und der dritte Punkt, und das ist, glaube ich, auch für ein CTO und ein Produktteam sehr wichtig, unsere Plattform ist sehr modular gestaltet. Das heißt, wenn ein Unternehmen neue Strategien ausrollen möchte, probieren möchte, testen will, zum Beispiel ein Abonnementmodell, ja, ein Abo-Modell, dann kann man direkt in der Stripe-Welt, in der Infrastruktur bleiben, das alles andocken. Das ist technisch sehr einfach. Also wir sehen uns da auch als Innovationspartner. Ja. Also wir sprechen viel mit Unternehmen, um darüber auszufinden, wo wollt ihr in 5 Jahren hin? Wo wollt ihr in 10 Jahren hin? Wie können wir das gemeinsam bauen? Das sind die 3 Punkte, die ich mitgeben würde.
Also ich verstehe, ihr seid eine Infrastrukturplattform für Geldbewegungen. Das klingt jetzt noch so ein bisschen abstrakt. Vielleicht können wir es nochmal besser verdeutlichen. Hast du mal so 3 Anwendungsfälle, die ihr bei Händlern umsetzt?
Ja, also der einfachste Anwendungsfall ist natürlich, wir akzeptieren einfach Zahlungen online. Damit sind wir vor knapp 13 Jahren auch gestartet. Das hat sich mittlerweile sehr stark weiterentwickelt.
Das erste Beispiel, was ich sehr spannend finde, und das verstehen auch ganz viele Leute nicht, habe ich auch nicht verstanden tatsächlich, bis ich bei Stripe war, ist das Thema Embedded Payments, Embedded Finance. Das heißt, wir rüsten andere Unternehmen mit Zahlungsfähigkeiten oder finanziellen Fähigkeiten aus. Das ganz konkrete Beispiel hier ist Shopify. Shopify Payments, das heißt die Infrastruktur, die Shopify da niederliegt, wird tatsächlich von Stripe bereitgestellt. Das ist alles gewhite-labelt. Das wissen die meisten Leute nicht, weil nicht Stripe draufsteht, aber daher kommt's. Und wir haben da auch Beispiele in Deutschland, zum Beispiel die Restaurantplattform Allo. Die bieten ein Point-of-Sale-System für Restaurants an, haben aber auch gleichzeitig ein Terminal und Zahlungsakzeptanz, die sie anbieten. Das Terminal und die Zahlungsakzeptanz kommt von uns, steht aber Allo drauf. Und genauso funktioniert zum Beispiel auch Stripe Capital. Stripe Capital ist ein Produkt, wo Händler, zum Beispiel die Restaurants, mit denen Allo dann zusammenarbeitet, die möchten vielleicht ein Darlehen erhalten, um sich eine neue Küche zu finanzieren. Allo muss jetzt kein eigenes Risikomodell aufbauen, müsste diese Infrastruktur nicht selber bereitstellen, sondern könnte das einfach über Stripe lizenzieren. Wir sehen das zum Beispiel bei Unternehmen wie Squarespace auch in den USA. Das sind ja Website-Builder, so wie Wix. Die bieten im Augenblick die Möglichkeit an, den Unternehmen, die über sie auch Zahlungen zu prozessieren, dann auch ganz einfach Darlehen für ihr allgemeines Geschäft zu erhalten. Und diese Unternehmen möchten diese Infrastruktur nicht selber aufbauen. Man möchte keine eigenen Risikomodelle bauen, sondern sich einfach auf einen Partner verlassen. Und das bieten wir zum Beispiel alles aus einer Box an. Das sind jetzt zwei recht prominente Beispiele aus dem Bereich Embedded Finance und Embedded Payments. Dann haben wir auch noch die ganz interessanten modernen Use Cases wie Stablecoins, also SpaceX. Das ist die Firma von Elon Musk, die Satelliten im Weltall hat und dann das Internet quasi runterbeamt, egal wo man ist in der Welt. Die haben sehr viele Kunden in Ländern, wo es hohe Währungsvolatilität gibt, zum Beispiel Argentinien. Und SpaceX benutzt uns, um die Zahlungen der Kunden in argentinischen Pesos direkt in einen Stablecoin umzuwandeln, ja, in einen US-Dollar-Stablecoin. Und dieser Stablecoin wird dann zurückgesendet in die USA und dort an die Bankkonten von SpaceX ausgezahlt. Warum ist das eine unfassbare Neuerung? Weil man im Endeffekt zwischen 5 und 10 Schritten überspringt, die das Geld ansonsten nehmen müsste, ja, wo es über verschiedene Bankeninfrastruktur geht. Genau, das wäre so ein weiterer sehr interessanter Anwendungsfall, der jetzt nicht im Bereich Payments liegt, aber der so ein bisschen zeigt, was die Bandbreite der Klaviatur ist, die wir bespielen können.
Ja, ich glaube, das wird ganz gut deutlich durch die Beispiele. Ich muss gestehen, dass ich jetzt, Stablecoin ist jetzt nicht so ein Standardwort, das ich mehrmals am Tag verwende, aber das habe ich durch die Recherche bezüglich eures Unternehmens auch nochmal verstanden. Du hast ja im Vorgespräch auch erzählt, Amazon ist euer Kunde, Avocado Store, Shopify hast du schon genannt, Brillen.de. Ich habe gestern Abend vor unserer Aufzeichnung als Gute-Nacht-Lektüre euren Jahresbrief gelesen, in dem erzählt ihr was zu eurem Business, erzählt was zu Retail-Trends, erzählt was über euch. Und ich will nur mal so ein paar Sachen hervorheben, weil ich würde gerne, bevor wir tiefer gleich in unsere Themen reingehen, auch nochmal mit dir über eure Reichweite sprechen. Also, Unternehmen, die Stripe nutzen, erwirtschafteten im Jahr 2024 ein Gesamtzahlungsvolumen von 1,4 Billionen US-Dollar, Anstieg von 38%. Billing, euer Produkt, wird von mehr als 300.000 Unternehmen genutzt, verwaltet fast 200 Millionen aktive Abonnements. Und im vergangenen Jahr konnten über 700 KI-Agenten-Startups mit der Unterstützung von Stripe starten. Überhaupt, dass es 700 KI-Agenten-Startups gibt. Wir sprechen gleich noch über Agentic AI. Aber was ich dich einfach nochmal fragen wollte, Julius, weil ich das auch nochmal den Zuhörern vermitteln möchte, was für eine Wahnsinnsreichweite ihr habt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch beeindruckend, wenn man bei Stripe selber ist, wie breit und wie tief wir international und global aufgestellt sind. Wir sind in 50 Ländern, wir sind 8.000 Leute. Wir haben allein in Deutschland mehr als 100.000 Kunden. Ich war selber auch mal einer tatsächlich. Das war auch ein bisschen mein Weg zu Stripe. Wir haben in Europa mehr als 2 Millionen Kunden. Und da sind nicht nur Freelancer, Kleinunternehmen dabei, da sind bekannte DAX-Unternehmen und Riesenfirmen dabei, SAP zum Beispiel. Und ich glaube, wenn man dadurch, dass Stripe eben ein Infrastrukturprovider eher ist und eher im Hintergrund, realisiert man das heute oft gar nicht. Ja? Jedes Mal, wenn du bei Shopify was einkaufst, oft wenn du bei Amazon was einkaufst, die Chance ist sehr hoch, dass deine Transaktion durch Stripe verarbeitet wird. Und du weißt es nicht. Ah, man sieht es ganz einfach übrigens, wenn man zu OpenAI, Claude etc. hingeht, da ist es sehr klar erkenntlich, dass wir das gesamte Payment Processing und auch die Abo-Verwaltungen machen, weil die tatsächlich die Standard-Stripe-Elemente und auch im Standard-Stripe-Stil benutzen.
Und gerade dadurch, dass ihr einfach in der Infrastruktur tätig seid, habt ihr ja auch einen Zugriff auf unglaublich viele Daten, habt selbst unglaublich viele Daten. Und gerade deswegen finde ich es jetzt total interessant, mit dir über so ein paar Themen zu sprechen. Wir haben uns drei Themen genommen: Unified Commerce, Payments und KI. Klingt nach sehr oberflächlichen Buzzwords, teilweise vielleicht auch schon ein bisschen durch die Themen, aber trotzdem will ich mit dir mal über den Status quo bei diesen Themen sprechen, weil es gerade durch euren Datenschatz, sage ich mal, für mich so interessant ist, deine Einschätzung zu hören. Unified Commerce, würden wir doch eigentlich sagen, steht seit vielen Jahren auf der Agenda bei den Handelsunternehmen, sollte doch jetzt eigentlich durch sein, oder? Was ist da deine Wahrnehmung?
Ja, ist ja auch als Geister, der schon unter dem Thema Omnichannel seit vielen, vielen Jahren durch die E-Commerce und die Händlerlandschaft. Wenn ich tatsächlich mit Kunden rede und wir haben Kontakt mit sehr vielen, merkt man, dass trotzdem das Angebot und auch wie die Infrastruktur aufgebaut ist, bei ganz vielen deutschen Händlern, nicht nur deutschen übrigens, auch international, auch in den USA, zum Teil immer noch sehr zerfasert ist, weil häufig eben anstatt, dass man das System einmal von Grund auf sauber, ordentlich neu aufsetzt, halt immer noch eher wie in einem schlecht gebauten Lego tatsächlich die Teile einfach angeflanscht werden. Und es ist einfach sehr zusammengefrickelt, sagen wir es so. Es gibt ja einen sehr starken Drang, das zu verändern. Und man sieht es auch in Deutschland, wenn man auf die Konferenzen geht, es ist immer noch ein Thema, das Thema Omnichannel und Unified Commerce. Und ich sehe da noch sehr viel Wachstumschancen, auch für Stripe, auch für Händler, einfach ihr Produktangebot besser zu machen, ihre Kunden. Unified Commerce am Ende des Tages geht darum, den Kunden besser zu verstehen, eine bessere Beziehung zum Kunden aufzubauen und sein eigenes Angebot optimieren zu können. Da gibt es einfach noch sehr viel Potenzial.
Kann man das denn so generell sagen, es wäre gut, so einen Hard Cut zu machen und alles neu aufzusetzen? Oder würdest du auch als Stripe heraus sagen, nee, wir müssen uns das, die ganze Infrastruktur angucken und irgendwo starten? Also kann man das so beantworten?
Es gibt beide Wege. Viele Händler, mit denen wir arbeiten, die wollen zum Beispiel moderne Infrastruktur für neue Projekte erstmal ausrollen und probieren uns dann in einem kleinen Piloten aus, zum Beispiel, wenn es in ein neues Land geht. Also da habe ich mit einem Retailer Kontakt gehabt, die wollten nach Spanien expandieren. Und die haben sich dann eben für unsere Terminal-Lösungen entschieden und haben das dann im Endeffekt auf einer Unified-Plattform aufgebaut. Aber das Kerngeschäft in Deutschland zum Beispiel läuft noch immer auf der älteren, zerfaserten Infrastruktur. Und so kann man erst Erfahrungswerte sammeln, was tatsächlich die Vor- und Nachteile sind. Also Nachteile gibt es nicht wirklich. Wie viel Aufwand das ist, das umzusetzen. Und dann gibt es natürlich auch noch viele Kunden, mit denen wir sprechen, die Interesse haben, das komplett von heute auf morgen umzuwälzen. Das sind dann aber Projekte tatsächlich, je nach Größe des Händlers, die zwischen sechs Monaten und zwei Jahren dauern. Und die machen aber auch tatsächlich am meisten Spaß, wenn man eben neben den Kunden sitzt, in engem Austausch ist. Wie bauen wir das gemeinsam? Was ist eure Lösung, die ihr genau braucht? Wie bringen wir eure alten Systeme auf den neuesten Stand? Wo muss man vielleicht die Kern-Business-Abläufe ein bisschen ändern, damit das ordentlich passt und sauber aufgebaut ist? Also das ist das, was auch am meisten Spaß macht, muss man sagen.
Okay, dann gleiten wir mal rüber zu Payments. Warum sollte ich als Payment-Managerin ein Interesse daran haben, dass ich euer Tool in meinem Unternehmen einsetzen darf?
Ja, also das ist ich liebe es, mit Payment-Managern zu reden, weil wenn man sich die Legacy-Lösungen anschaut, die auf dem Markt rumgeistern zum Teil, da tun die mir echt leid. Ja, also es ist kein einfacher Job, weil Payments oft in Unternehmen stiefmütterlich behandelt wird und im Endeffekt nur eine Unterstützungsfunktion ist. Bei Stripe sehen wir das ein bisschen anders. Wir bauen Tools, die Payment-Manager beflügeln und ihnen Superkräfte verleihen sollen. Unser Dashboard ist aufgebaut in einer Art und Weise, darüber wird zum Beispiel Stripe recht viel ausgesteuert in No-Code-Lösungen etc. Es gibt natürlich die Entwicklerschnittstellen auch noch, aber viele von den Payment-Managern werden eher in unserem Dashboard unterwegs sein. Ist einfach sehr sauber gebaut, sehr benutzerfreundlich, wie man das auch von vielen amerikanischen Unternehmen, von den Nutzererfahrungen von Software einfach gewohnt ist. Und allein der Fakt zum Beispiel, dass man, nochmal zum Thema Unified Commerce zurück, dass man alle Transaktionen in einem Ort sieht, alle Daten an einem Ort, das ist unfassbar für viele. Zahlungsmethodeneinbindung ist bei Stripe ein Klick in unserem Dashboard. Ja. Die Payment Managerin geht dann auf das Dashboard, klickt auf Zahlungsmethoden und klickt dann, aktivieren wir Twint in der Schweiz. Zack, Twint ist live. Ja, so einfach kann es sein. Und von der Performance her sind wir auch extrem gut. Also du hast ja über die Daten geredet, die wir als Unternehmen sammeln. Diese Daten benutzen wir sehr stark, um Betrug zu bekämpfen. Ja, wir haben eines der besten Betrugserkennungssysteme weltweit, Stripe Radar. Unsere Conversion Rates, unsere Auth Rates, das sind sehr wichtige Kennzahlen für Payment Manager, sind auch die höchsten in der Branche. Und wir haben die beste API aller Zahlungsanbieter. Wir haben nie Downtime. Also fast nie, das stimmt nicht. Wir hatten, glaube ich, 5 Minuten Downtime oder so letztes Jahr. Insgesamt im gesamten Jahr. Ja, das ist auch Spitzenklasse.
Also wenn ich Payment Managerin bin, dann habe ich also ein Interesse, mit Stripe zu arbeiten, weil, so habe ich das jetzt verstanden in deinen Ausführungen, ihr mir das Leben einfacher macht und ich dann wahrscheinlich auch mehr Kapazitäten habe, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, oder?
Ja, wir wollen die Rolle der Payment Managerin von einer puren taktischen, immer irgendwelche Probleme lösen, immer irgendwelche Sachen machen müssen, zu einer eher strategischeren heben. Wie kann ich mein Business durch Payments besser machen? Welche neuen Geschäftsmodelle kann ich damit unterstützen und freischalten? Wir wollen Payments Managern Superkräfte verleihen.
Sehr gut. Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, wir transformieren Payments vom Blocker zum Enabler. Das ist ja auch sehr ähnlich zu den Superkräften, die du gerade genannt hast. Warum würdest du sagen, werden gerade aus dem Payment heraus so viele Innovationen getrieben? Wir sehen das ja auch im EHI, ne? Das Payment-Thema ist einfach ein so großes, gefragtes Thema.
Ganz einfach, weil ohne Payments gibt es kein Business. Wenn du keine Zahlungen akzeptieren kannst, dann kannst du kein Business machen. Es ist unser Kerngeschäft auch, also da kommen wir her. Und wenn man sich an den Zahlungen entlang handelt, an der Wertschöpfungskette, wenn man die Zahlungen versteht, die Kunden durchführen wollen, dann versteht man auch das Businessmodell der Kunden. Und wenn man das Businessmodell der Kunden versteht, dann kann man auch verstehen, was können wir da zusätzlich noch dran flanschen, um das Leben noch einfacher zu machen. Wie können wir noch tiefer reingehen in die Wertschöpfungskette bei den Kunden? Das ergibt sich da recht einfach aus dieser Kette. Und ich glaube, Stripe ist da auch sehr einzigartig unter den Zahlungsdienstleistern, dass wir eben so weit denken. Wir denken nicht nur, ja, Zahlung annehmen und fertig, sondern wie ist eine Zahlung verknüpft mit der Wertschöpfung eines Kunden? Das macht auch an meinem Job am meisten Spaß. Ich habe viel Kontakt mit sehr vielen verschiedenen Unternehmen und vielen Kunden, die mir berichten, wie das eben hineinpasst. Und in meinem Kopf rattert es die ganze Zeit, wow, okay, das Zahlungen knüpfen an dieses Problem an. Sollen wir das jetzt auch noch lösen? Können wir da auch noch ein Produkt bauen? Das macht einfach unfassbar viel Spaß.
Okay, das klingt gut. Wir haben jetzt öfters schon KI erwähnt, natürlich. Wir kommen alle nicht mehr an dem Thema vorbei. In eurem Jahresbrief wiederum habe ich gelesen, dass ihr schon sehr, sehr viele Jahre sehr hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung, in maschinelles Lernen, in künstliche Intelligenz investiert. Vielleicht können wir gleich auch nochmal auf die Betrugserkennung zu sprechen kommen, weil die ja auch einfach super relevant seid. Ihr seid in einer Bubble, sage ich mal, mit vielen relevanten KI-Unternehmen. Ich habe gesehen, ihr arbeitet zusammen mit, ich hoffe, ich spreche die alle richtig aus, OpenAI, Anthropic, Suno, Perplexity, Midjourney, Cognition, 11 Labs, LangChain, Pinecone. Habe ich was falsch ausgesprochen?
Die sind alle perfekt tatsächlich. Okay. Und das ist das Who is Who der AI-Branche. Es freut mich immer,
genau,
das zu hören.
Genau, darauf will ich nämlich, also ich lese sie jetzt nicht mehr alle, da kommen auch noch welche, die viel schwerer auszudrücken. Wie auch immer, ich lese nicht alles vor. Auf jeden Fall, ich wollte damit nur den Punkt machen, ihr seid wirklich gut connected mit den KI-Firmen. Ihr entwickelt selbst viele KI-Anwendungen und ihr befähigt Händler bei Themen wie Agentic AI mitspielen zu können. Lass uns mal über diese drei Punkte sprechen. Also inwiefern arbeitet ihr mit diesen ganzen KI-Unternehmen zusammen? Warum ihr und wie steht ihr zueinander? Was ist das für eine Bubble?
Das ist ganz einfach. Stripe ist die Infrastruktur, auf der viele von diesen KI-Unternehmen ihr Business aufbauen. OpenAI zum Beispiel benutzt unser Tool Stripe Billing. Darüber werden alle Abos von OpenAI verwaltet. Kein Witz. Ja, also jedes einzelne Abo, das bei OpenAI liegt, wird von Stripe berührt und in unserer Software, in unserem Dashboard, ja, ich kenne die OpenAI-Leute, die verwalten die Abos von Millionen von Menschen im Stripe-Dashboard. Das ist Wahnsinn. Und wir sind da einfach ganz von Anfang an Begleiter gewesen bei diesen Reisen.
von den verschiedenen KI-Unternehmen. Wir sind natürlich auch sehr stark in diesem Ökosystem vernetzt. Wenn man zum Beispiel bei OpenAI guckt, wahrscheinlich die Hälfte der technischen Mitarbeiter kommen unter anderem von Stripe. Das finde ich bei Stripe auch sehr schön. Das ist ein Trend, den wir erkannt haben und gesehen haben. Da bewegt sich einfach viel. Diese Unternehmen wachsen, wie noch nie Unternehmen zuvor gewachsen sind in der Menschheitsgeschichte. Cursor zum Beispiel ist ein Coding-Tool, das von sehr vielen Entwicklern weltweit mittlerweile benutzt wird. Das schnellste Unternehmen, das je auf 100 Millionen Umsatz gekommen ist in der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, innerhalb von 8 Monaten oder 9 Monaten, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben das als strategisch für uns erkannt und arbeiten eben ganz eng zusammen mit diesen Unternehmen, um auch deren neuen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und ein ganz interessantes neues Bedürfnis dieser Unternehmen ist, wir kennen ja die alten Abo-Modelle, wo man irgendwie 10 Euro im Monat zahlt. Viele von diesen AI-Unternehmen haben andere nutzungsbasierte Abo-Modelle, die sehr in Mode kommen und wo wir auch eben viel Infrastruktur bauen mussten, um das zu unterstützen. Ein nutzungsbasiertes Modell ist zum Beispiel, ich kaufe mir bei OpenAI 100 Credits ein, um 100 Mal Deep Research zu machen. Das ist eins der OpenAI-Features. Und nach verbrauche ich eben diese Credits. Und das Schöne an diesen nutzungsbasierten Modellen ist, dass die Anreize der Nutzer und die Anreize der Unternehmen recht in Einklang stehen. Das sind so Themen, über die wir zum Beispiel mit diesen AI-Unternehmen zusammenarbeiten.
Also immer, wenn sich neue KI-Unternehmen gründen, überlegen die, okay, mit welchen Tools, auf welche Infrastruktur-Tools setze ich mein Datenmanagement, setze ich meine Finanzflüsse, dann kommt ihr ins Spiel sozusagen. So kann man sich das vorstellen.
Genau, und das sind Unternehmen, so arbeiten wir auch mit vielen Softwareunternehmen in Deutschland. Das sind Unternehmen, die wollen von Tag 1 global verkaufen. Ja, die Audience oder die Zielpopulation, die OpenAI anspricht zum Beispiel, oder auch deutsche Softwareunternehmen wie DeepL, sind nicht nur in Deutschland, sondern die sitzen weltweit. Und da gibt es eigentlich nur einen Anbieter, der dir von Tag 1 weltweit ermöglicht, Zahlungen anzunehmen. Und das ist Stripe. Ich habe ja auch mein eigenes Business so gebaut. Ich hatte auch ein SaaS-Software-Business im Krypto-Bereich. Und meine Kunden kamen aus USA, Spanien, Taiwan, Malaysia, Singapur, wirklich weltweit. Und ich musste mir keine Gedanken drüber machen. Ich habe es einfach gelauncht und die konnten zahlen. Die konnten mein Produkt kaufen, was Wahnsinn ist. Ein Produkt, das in Deutschland gebaut wurde, konnte von jemandem in Malaysia einfach so gekauft werden. Das ist geil. Mhm.
Vielleicht ist der Unterschied auch, ich meine, wenn ich jetzt ein Handelsunternehmen im Dachraum habe und ich bin nur in Anführungsstrichen im Dachraum tätig, ist das ja auch ein anderes Business, als wenn ich ein digitales Produkt habe, was ich theoretisch an jeden weltweit verkaufen möchte. Und dann ist es natürlich auch gut, einen Partner zu haben, der weltweite Expertise hat, ne? Also das wäre ja absolut der Fall dann, ne?
Absolut, aber wir sind ja als Deutschland ja auch im Handel. Wir sind eine sehr exportorientierte Nation. Unsere Produkte sind weltweit und Stripe hilft eben bei solchen Ansprüchen. Und auch in der Logistik. Man kann mittlerweile ja Pakete weltweit verschicken. Ist ja kein Problem. Wir haben genug Kunden, die eben auch weltweit ihre physischen Produkte verkaufen. Und auch da ist eben eine Zahlungsakzeptanz von Tag 1 wichtig. Ist natürlich etwas schwieriger als eine Software, muss man nicht drüber reden, aber...
Und dann, weil du es auch schon häufiger erwähnt hattest, habt ihr ja auch eigene KI-Anwendungen. Ihr arbeitet nicht nur mit KI-Unternehmen zusammen, stellt die Infrastruktur, sondern setzt natürlich selbst auch KI ein. Zum Beispiel im Bereich Betrug, zum Beispiel im Bereich Verbesserung der Conversion Rate. Kannst du mir auch da nochmal Einblicke geben, warum ihr das gerade besonders gut könnt?
Ja, also es liegt einfach an dem Datenvolumen, das wir erhalten. Wir haben ca. 50.000 Transaktionen pro Minute. Diese Transaktionen nutzen wir natürlich, um unsere eigenen Modelle zu trainieren, um Conversions zu optimieren, um Autorisierungsraten zu optimieren, zur Betrugsbekämpfung und Erkennung. Das machen wir aber schon sehr lange. Das war auch eine der ersten Dinge, die wir erkannt haben, wenn diese ganzen Daten über verschiedene Händler zu uns fließen, dann sollten wir die nutzen, um den Händlern und auch den Kunden noch ein besseres Erlebnis zu bieten.
Okay, kommen wir zum Thema Agentic AI. Das ist ja aus Retail-Sicht eine total interessante Sache, weil ich kann ja einen Shopping-Agenten nutzen und reinschreiben, ich möchte gerne neue Kabel fürs Podcast-Studio kaufen oder einen grünen Vorhang, was auch immer. Und dann hilft mir dieser Shopping-Agent dabei, das richtige Produkt für mich zu finden. Und ich kann unter Umständen dann auch je nach Anwendung auch schon über diesen Agenten zahlen. Inwiefern habt ihr mit dem Thema Agentic AI bei Handelsunternehmen im Dachraum? Inwiefern spielt das eine Rolle?
Also viele Nachfragen natürlich,
viel Interesse. Der wichtigste Punkt ist, es ist wirklich kein Zukunftsthema. Es ist nicht, was jetzt, oh, schauen wir mal, 5 Jahren. Das ist ein Thema, mit dem muss man sich heute beschäftigen, weil es extremst relevant wird. Und da gibt es 2 Perspektiven darauf. Da ist einmal die Konsumentenperspektive, die du beschrieben hast. Ich gehe zum Beispiel zu Claude oder ChatGPT und gebe ein, ich will ein rotes T-Shirt kaufen. Dann wird ein rotes T-Shirt von dem AI-Assistenten vorgestellt. Dann kann ich innerhalb des AI-Assistenten auf Kaufen drücken. Ja, also das ist die Konsumentenseite. Und dann jetzt auch die Händlersicht, weil wie optimierst du deinen Checkout auf Bots, die quasi bei dir dann einkaufen? Wir haben ja ein Produkt, das nennt sich die Optimized Checkout Suite. Das ist ultra hyper optimiert auf Menschen. Und wir überlegen da ganz stark gerade nach, wie wir das auch für Agenteneinkäufe später optimieren können. Nur um dir das mal zu veranschaulichen, was da gerade abgeht. Also Google hat gestern am 20. Mai ein großes Announcement gemacht, dass sie auch Agentic Shopping und Agentic Commerce unterstützen werden. OpenAI will das schon länger einbinden, Anthropic, Perplexity auch. Unsere Toolkits, die wir gebaut haben für Agentic Commerce, die werden jeden Tag mehrere tausend Mal runtergeladen. Und wir haben auch vor kurzem ein Tool vorgestellt, das zum Beispiel, das ist, um das mal plastisch zu veranschaulichen, wie das funktionieren wird. Du bist auf einer Affiliate-Seite, ein klassischer Blog-Eintrag zu, hier sind die tollsten Sommerkleider für 2025 und dann werden irgendwie 10 Kleider vorgestellt und du könntest dann auf dem Blog-Eintrag die 3 Kleider auswählen, die du gut findest und auf dem Blog-Eintrag drücken, ob jetzt kaufen. Der Agent, der hinter dem Blog-Eintrag dann liegt, der könnte dann auf diese Webseiten zugreifen von den 3 Händlern und auf dem Blog-Eintrag quasi den Kaufprozess für dich mit abschließen. Das sind Themen, das haben wir gelauncht vor, glaube ich, 2 Wochen. Das nennt sich Order Intent bei uns. Das ist auch, man muss sagen, es steckt natürlich noch in den Kinderschuhen, aber es wird schon angewendet. Die Leute fangen an, es anzuwenden. Und davor darf man nicht.
Praktisch.
Ja, es ist verrückt, ja. Du darfst nicht die Augen davor verschließen als Händler. Du musst dich hineinversetzen in, was bedeutet das für die neuen Kundenflows, die Userflows und was bedeutet das auf meiner Seite? Wie muss ich zum Beispiel meinen Checkout anders machen? Und wer Interesse an dem Thema hat, bitte kommt zu uns und sprecht mit uns. Wir freuen uns über Perspektiven. Wir wollen auch von Händlern hören, wie sie sich das vorstellen. Es ist nämlich ein Thema, das darf man nicht ignorieren. Da muss man sich jetzt damit beschäftigen. Aber es steckt noch, wie gesagt, in den Kinderschuhen. Es gibt ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten da in dem Bereich.
Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch so, dass ich jetzt häufig nicht mehr Sachen google, sondern sie bei ChatGPT oder zum Beispiel Perplexity eingebe. Ja. Und dann musst du natürlich als Händler auch gucken, dass du auch in diesen Tools auftauchst. Ja. Ne? Also es hat sehr viele Ebenen. Und vor 4 Jahren hätte man sich vielleicht nicht vorstellen können, dass man ja super wenig nur noch googelt im Vergleich zu vorher. So ist es zumindest bei meinem Userverhalten. Also die Dinge ändern sich total schnell. Da ist sehr viel Dynamik drin.
AI ist das neue Google.
Das ist unser Abschlusssatz, Julius. AI ist das neue Google. Und ich habe verstanden, wenn ich im Bereich Zahlungsflüsse, Payments, Agentic AI, wenn ich in irgendwelchen Themen da Austausch haben will, dann bin ich bei dir an der richtigen Adresse. Ich danke dir für deine Insights zu diesen spannenden Themen.
Auf jeden Fall. Bis bald.
Mal wieder eine Folge, in der es total viel um KI ging. Ich persönlich fand es total spannend, Julius Sicht auf den Retail zu hören. Man merkt, dass er nochmal aus einer ganz anderen Bubble kommt, mit ganz anderen Zahlen und Vokabeln hantiert. Mir selbst war nicht klar, wo Stripe überall im Hintergrund mit drin ist, welche Rolle sie im KI-Bereich wirklich spielen. Ja, wir hören uns wieder nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge der EHI Retail Insights Retail Stories nur für euch. Macht's gut.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.